So, ihr Lieben, die Zeit ist erfüllt. Wir wollen anfangen. Seid alle ganz herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 17. Bibellesen mit Gewinn. Das 17. Mal sind wir schon zusammen und im dritten Jahr befinden wir uns, haben wir heute früh festgestellt. Ne? Waren selber ganz erstaunt, wie schnell doch diese Zeit vergangen ist. Aber schön, dass ihr gekommen seid. Heute war die Aufbauphase ein bisschen spannend gewesen. Wir wollten eigentlich wieder in den anderen Raum gehen, aber der ist weder geheizt, noch geht dort Strom momentan. Alles außer Gefecht gesetzt. Und da haben wir ganz schnell den Saal ein bisschen, oder den Raum hier umgebaut. Aber noch sind Plätze frei und von daher ist es ganz gut so, dass wir da heute hier sind. Ich denke, ich lese euch zuerst den Losungsvers oder die zwei Losungsverse. Aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 37, Vers 11 und 12. Da heißt es, siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Und der Lehrtext dazu, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 42. So ist es mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird aber ein Leib, der vom Geist Gottes geschaffen ist. Wenn man das so liest, gerade so bei Hesekiel, man weiß ja, dass dieser Aussage, diesen Versen eine Vision vorausgeht, die Hesekiel gesehen hat. Ein Feld von toten Gebeinen sieht er da und er soll prophezeien, dass diese lebendig werden und es geschieht. Wir werden wieder Menschen mit Fleisch und Blut, aber sind immer noch leblos. Und dann soll er ein zweites Mal prophezeien und der Atem Gottes, der Geist Gottes kommt hinein und sie werden lebendig. Und hier in diesem Vers erklärt er sozusagen ein bisschen diese Vision, dem Losungswort. Und es geschieht, dass diese Bedeutung, du Menschenkind, so fängt das an, diese Erklärung der Bedeutung, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Also diese Auferstehung oder diese Erweckung, wie man es auch bezeichnen möchte, Auferstehung, sie betrifft ein ganzes Volk, eine Hoffnung für ein ganzes Volk. Das bedeutet, dass das Volk Israel nicht vergehen wird, sondern auch vielleicht, wenn es momentan so aussieht, schlecht um sie gestellt ist, wie auch hier in diesem Bild, dennoch wird Gott sein Volk am Leben erhalten, wieder erwecken. Und das ist ein Trost und Hoffnung für ein ganzes Volk. Und wenn wir dann in den Lehrtext mal reinschauen, das ist jetzt dann mehr für die Einzelperson. Ja, hier geht es um ein ganzes Volk, eine Hoffnung, nicht unbedingt für die Einzelperson. Da werden viele sterben und ein Überrest übrig bleiben. Aber hier geht es dann, im Lehrtext geht es dann um diese Einzelperson. Und Jesus spricht von einer Auferstehung der Toten. Er sagt, ich lese es nochmal, so ist es mit der Auferstehung der Toten. Was hier auf Erden gesät wird, ist vergänglich. Aber was auferweckt wird, ist unvergänglich. Und das ist unsere Hoffnung. Für jeden, der an Jesus Christus glaubt, der ihn angenommen hat als seinen Herrn und Erlöser, der darf diese Hoffnung haben, einmal diese Auferstehung zu erleben. Auferstehung mit einem unvergänglichen Leib hinein. Ja. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und so wollen wir heute auch diesen Abend gemeinsam mit unserem Herrn beginnen. Und ich möchte am Anfang beten. Jesus, wir danken dir für diese Hoffnung, die in uns leben darf, dass wir uns freuen und dieses Ziel vor Augen haben, auferweckt zu werden, aus den Toten aufzuerstehen zu einem ewigen Leben mit dir und deiner Herrlichkeit. Und Herr, auch heute Abend möchtest du uns begegnen in deinem Wort. Rede zu uns, rede zu unseren Herzen, schließe uns auf, was deine Gedanken sind und schenke uns eine gute Gemeinschaft untereinander. Und wir danken dir nochmal, dass du hier bist, Jesus. Wir geben dir die Ehre. Amen.
Ja, zum 17. Mal Bibellesen mit Gewinn im dritten Jahr. Und zum fünften Mal Bergpredigt Jesu. Es beginnt immer mit dem gleichen Bild. Wir sehen den Berg der Seligpreisungen. Hier an diesem Ort stand vermutlich Jesus und hat diese wichtige Rede gehalten. Und sie sollen es immer wieder neu einstimmen und hineinnehmen in die Gedanken, die er dabei weitergegeben hat. Zweite Folie gleich, die Überblick über die Bergpredigt. Auch das kennen wir mittlerweile auswendig, denke ich. Drei Kapitel in der Bibel, im Matthäusevangelium, Kapitel 5 bis 7. Und wir sind schon weit vorangekommen. Wir sind bereits im sechsten Kapitel, Almosen, Beten und Fasten. Das war das letzte Mal unser Thema. Also drei Bereiche des Lebens als Gläubiger, die ganz wichtig waren im jüdischen Glauben, die auch nach außen gewirkt haben. Und wie das Jesus eben sieht, dass wir nicht den Glauben zur Schau stellen sollen, sondern dass es ein inneres Geschehen ist, das uns dabei wichtig ist, Almosen geben, beten und fasten. Und heute der zweite Teil von dem sechsten Kapitel, Warnung vor Schätze sammeln. Bei diesem Abschnitt geht es um das Geld, um den Reichtum, um unseren Besitz und wie wir damit umgehen als Christen. Das ist in ganz verschiedenen Zusammenhängen immer wieder neu der Fokus, auf den Jesus zurückkommt. Es sind unterschiedliche Überlegungen, unterschiedliche Gedanken, die aber immer wieder neu diese Warnung beinhalten, dass wir uns hier auf dieser Welt nicht so genüsslich einrichten und die Dinge dieser Welt, die Güter, den Besitz, nicht als etwas betrachten, was wir sozusagen für ewig haben, sondern dass es auf Zeit geliehen ist und die Ewigkeit ja aussteht. Und woran man sein Herz hängt, da ist die Person gefangen. Und da macht sie sich fest, wenn wir uns an den Dingen dieser Welt festmachen, dann bleiben wir in dieser Welt und bleiben ihr verhaftet und vergehen mit dieser Welt. Wenn wir uns aber an ewigen Gütern festmachen, an Gott, der ewig ist, dann werden wir aus dieser vergänglichen Welt herausgeholt und in Gottes ewige Welt hineinversetzt. Das ist so der Grundgedanke bei all diesen Überlegungen, die uns jetzt begegnen werden. Ich werde einfach ein paar Anmerkungen machen. Wir werden diesen Abschnitt, Kapitel 6, Vers 19 bis 34, so gemeinsam lesen. Und es ist jetzt keine Auslegung in dem Sinn, sondern eben ein paar Anmerkungen, um die Worte Jesu besser zu verstehen. Der erste Abschnitt geht gleich ganz zentral hinein in dieses Thema Geld und Besitz. Und da sagt Jesus, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Zentraler Schlusssatz. Die Reichtümer dieser Welt sind die Güter. Das muss nicht unbedingt was Wertvolles sein. Das muss nicht unbedingt Gold, Silber, Diamanten, Schmuck oder irgendetwas sein, was viel kostet, viel Wert besitzt, sondern das können auch ganz einfache Dinge sein. Das ist das, was wir für uns für würdig oder wert erachten, für das wir vieles einsetzen würden, vielleicht sogar unser ganzes Leben einsetzen würden, woran wir unser Herz hängen, was wirklich uns besonders wichtig ist. Aber die Güter, die Dinge dieser Welt, die sind vergänglich, die sind nicht für ewig gemacht. Die Motten können daherkommen und Stoffe löcherig machen und zerfressen, genauso wie der Rost, man kann gar nichts dagegen tun. Das sind Entwicklungen und Ereignisse, die einem überraschen, wenn man auf einmal den Schrank aufmacht und so ein Kleidungsstück dann nach längerer Zeit, das man nicht mehr gebraucht hat, wieder herausholt und merkt, hoppla, mit dem ist ja was passiert, obwohl man gar nichts dann gemacht hat. Das hat man aufgehoben und auf einmal hat man mit Motten zu tun. Und die haben das Ganze kaputt gemacht, ohne dass wir jetzt selber was dazu getan hätten. So ist es mit dem Rost auch. wenn Dinge kaputt gehen, ein Auto rostet, klar, Oxidation, läuft eine chemische Reaktion ab mit Wasser und Luft und so weiter. Und man kann dagegen ankämpfen, kann das wieder schön schleifen und wieder schön herrichten. Aber die Dinge dieser Welt sind einfach der Vergänglichkeit unterworfen. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und wenn es nicht Motten und Rost schaffen, dann können die Dinge dieser Welt einem auch weggenommen werden. Ein Dieb kommt und trägt es davon und man hat es dann nicht mehr, obwohl man doch so viel damit in Verbindung gebracht hat. Also, die Dinge dieser Welt mit Vorsicht betrachten, Motten, Rost, Diebe, die sprechen vom Zerstörer und von Verlust der Dinge in dieser Welt. Dagegen setzt Jesus den Gewinn vom Reich Gottes, also nicht Verlust der Güter dieser Welt. Das ist das eine, dass wir unser Herz nur ja nicht so sehr an diese Welt hinhängen, sondern das Reich Gottes im Blick haben, die Ewigkeit bei Gott, denn das wird bleiben. Das ist unzerstörbar, ein Reichtum im Himmel zu haben. Ganz interessant, dass Rost, Motten so auch das Zeichen der Vergänglichkeit gewesen sind für die Menschen. Im Mittelalter haben ganz viele Maler das Glas als einen ganz neuen Werkstoff betrachtet, der Ewigkeit bedeutet. Es gibt einige Bilder von der Auferstehung Jesu, wo der Drache von Tod und Teufel besiegt ist, Jesus auf den Grab steigt und die alten Maler haben das dann schön dargestellt, Jesus mit der Siegesfahne und diese Lanze, die Siegesfahne trägt, die ist durchsichtig gemalt, Glas, und damit sticht er sozusagen den Tod aus und macht den Teufelsdrachen tot. Für das Mittelalter war Glas der Werkstoff, der gegen Motten und gegen Rost gefeit war. Das war nicht der Vergänglichkeit unterworfen, das war nicht kaputt zu kriegen. Vielleicht konnte man Glas zerbrechen, aber die Substanz Glas, die ist erhalten geblieben. Und das war für die Künstler der damaligen Zeit das Zeichen für Ewigkeit. Und deshalb haben die das in die Bilder auch hineingemalt, wenn es darum ging, die Ewigkeit der Auferstehung und des neuen Lebens darzustellen. Da sind meistens Glasgefäße irgendwo versteckt, die ein Hinweis sein sollten. Hier geht es um ein Geschehen, das Ewigkeit bedeutet. Etwas, was von Motten und Rost einfach nicht kaputt gemacht werden kann. Geld und Besitz gehört auf die Seite dieser Welt und kann vergehen. Davor warnt Jesus. Und er geht dann gleich weiter. Er versucht es dann weiter nochmal zum Ausdruck zu bringen, was Geld und Besitz mit uns selber machen kann. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Ein schlechtes Auge dagegen sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Wenn schon das, was du für Licht hältst, in dir Dunkelheit ist, wie dunkel wird dann erst oder einst die Dunkelheit sein? Man wundert sich ja eigentlich zunächst einmal, dass genau diese Sätze nach den Gedanken zu Geld und Besitz kommen. Was hat es jetzt eigentlich mit dem Reichtum in dieser Welt zu tun? Auge als Fenster deines Körpers. Durch das Auge nehmen wir natürlich diese Dinge dieser Welt wahr. Und Jesus macht deutlich, wir haben da einen Durchblick, der bis in unsere Seele hineinreicht. Womit füllen wir unsere Seele? Mit den Dingen dieser Welt, die vergänglich sind. Und da kommt interessanterweise die Habgier ins Spiel oder der Geiz. Unser Auge ist immer beteiligt, wenn es darum geht, dass wir jemand anderen etwas neiden. An Besitz, an Gütern, an Reichtum. Und die Habgier ist eines der größten Gefahren für uns Menschen. Wir wollen gerne etwas haben und uns bekommen. Deshalb Auge und Habgier gehört hier zusammen, obwohl die Habgier ja in dem Abschnitt überhaupt nicht vorkommt. Aber das, was ich sehe, das begehre ich auch gerne. Also die Sache des Begehrens ist hier zum Ausdruck gebracht. Und ein klares Auge, dass das Licht hineinkommt, unser Auge funktioniert ja nur mit Licht, so wie eine Fotokamera, was wir sehen, das ist nur durch das Licht auch möglich. Und diese Dinge dieser Welt, wenn uns aber den Blick verstellen für das eigentliche Licht Gottes, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Licht der ewigen Welt, das über diese Zeit hinausgeht, dann sind es die Dinge dieses Lebens, die uns abhalten und letztendlich, was wir als Licht betrachten, was wir als Licht sehen in dieser Welt, ist eigentlich Dunkelheit. Nur Jesus ist das Licht. Das Licht aus Gottes Ewigkeit. Und wenn schon dieses Licht, was wir für Licht betrachten, Dunkelheit ist, wie wird dann einst die eigentliche Dunkelheit sein, wenn wir in der Ewigkeit nicht im Licht Gottes sind? Also, ist vielleicht ein bisschen um die Ehe gedacht, das Ganze. Aber es ist eine ungeheure Warnung in diesen Sätzen von Jesus drin. Lass dein Auge das wahre Licht erkennen. Lass dein Auge das wahre Licht sehen. Es ist ein Fenster deiner Seele. Lass das Licht, das Jesus sein will, in dein Leben hinein, in deine Seele eindringen. Und lass dich nicht ablenken von den Lichtern, von den Irrlichtern dieser Welt. Und dritter Gedankengang ist dann die Frage nach dem, was unser Herz denn, oder wo wir uns festmachen, wer uns regiert, Gott und Mammon. Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Es kommt wahrscheinlich sofort der reiche Jüngling in den Sinn. Das war nämlich genau sein Problem. Ein junger Mann kommt zu Jesus und fragt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Also ein reicher Mann, der eigentlich alles hat, der guten Besitz hat, dem es eigentlich gut geht. Aber er merkt, ihm fehlt was. Trotz des Reichtums ist ihm bewusst, er hat nicht alles. Und er fragt an der richtigen Stelle nach bei Jesus, was mache ich, damit ich das ewige Leben bekomme, damit mein Leben wirklich voll wird und rund. Und in der Geschichte heißt es dann, Jesus gewann ihn lieb und freut sich darüber, über diese Frage und dass er zu ihm kommt. Und dann sagt er ihm, naja, das ist eigentlich ganz einfach, du brauchst nur die Gebote halten und dann hast du eigentlich alles getan. Und dann antwortet der junge Mann, ja, das habe ich alles gehalten. Und dann sagt Jesus, aber eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast. Und dann hast du einen Schatz im Himmel. Und da merkt er, genau an der Stelle ist sein Wunderpunkt. Er kann das, was er hier in dieser Welt hat und sieht und was er an Gütern hat, nicht loslassen. Es ist sein Herz daran festgemacht. Es ist nicht frei, um Jesus nachzufolgen. Und komm und folge mir nach, ist dann ja auch der Aufruf, den Jesus ihm noch hinterher schickt. Und dann geht er traurig weg, weil er genau das nicht schafft oder nicht machen will. Er geht traurig weg, weil er viele Güter hat. Jesus sagt dann, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ein hartes Wort, wenn man sich nicht frei macht von den Dingen dieser Welt. Und wie gesagt, es müssen nicht große, wertvolle Dinge sein, sondern das, woran unser Herz klebt und unser Wesen sich daran festmacht, das kann uns abhalten, ins Reich Gottes zu kommen. Woran hängt dein Herz? Das ist die Frage. Was ist dir ganz besonders wichtig? Ist Jesus die Nummer eins? Da könnte man auch fragen. Auch da gibt es ein ganz interessantes Bild. Ich weiß nicht, wo es hängt. Ich glaube, in Nürnberg irgendwo in einer Galerie, auch ein mittelalterliches Bild. Da ist Jesus zu sehen am Kreuz und es sind zwei Männer, die beten, die ihre Gebete an Jesus richten. Auf der einen Seite ein armer Schlucker, der steht auf einem völlig kahlen Boden, lauter Fliesen, barfuß, hat zerrissene Kleidung an, also ein ganz armer. Und auf der anderen Seite sieht man einen reichen Mann in schöner Kleidung und dahinter türmen sich Säcke und Truhen und viel Geld. Und dann beten beide. Und der Künstler hat es ganz toll dargestellt. Aus dem Mund von beiden laufen Linien hin zu Jesus am Kreuz entlang und sollen das Ohr von Jesus erreichen. Und beim Armen gelingt es auch, dass diese Linie bis zum Ohr von Jesus erfolgreich und die Linie erreicht das Ohr von Jesus. Und beim Reichen, interessanterweise, da betet genauso zu Jesus und geht am Kreuzesstamm hoch bis knapp vor das Ohr von Jesus und dann biegt es auf einmal um und sackt auf die Säcke und Truhen und den Reichtum zurück. Das ist genau das, was Jesus sagen will, hier in diesen Worten der Bergpredigt. Wenn das Herz nicht ganz bei ihm ist, wenn das Herz nicht ganz Jesus und Gott als Nummer eins hat, dann sind es letztendlich andere Dinge, die uns abhalten vom Reich Gottes und wir dann ausgeschlossen sind wie ein Kamel, das nicht durch ein Nadelöhr hindurchpasst. Diese drei Gedankengänge, Geld und Besitz, das Auge als unser Fenster für die Seele und Gott und Mammon sind sozusagen der Antritt oder die Vorüberlegungen zu dem, was jetzt kommt. Denn die Sorgen sind jetzt eigentlich das wichtigste Thema in diesem Kapitel 6. Denn unsere Sorgen, die drehen sich immer um das, was wir in dieser Welt erwarten oder was wir in dieser Welt erhoffen, woran wir unser Herz hängen, damit es uns erhalten bleibt. Und das ist jetzt eigentlich der entscheidende und wichtige Abschnitt, der jetzt gleich kommt. Die Sorge ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, denn jeder von uns hat Sorgen oder kann sich zumindest erinnern, dass er mal Sorgen gehabt hat. Und vielleicht haben wir sogar mehrere Sorgen. Wir sorgen uns um uns selber, um andere natürlich. Wir sorgen uns um ganz viel, um die Umwelt, um die Kinder, um alles Mögliche, Enkelkinder, um unsere Gesundheit, um unseren Besitz, also um viele Dinge in dieser Welt, um unsere Zukunft, wie geht es weiter. Und jede Sorge ist eine Angst um unseren Reichtum, den wir hier haben in dieser Welt. Interessanterweise. Und es zeigt uns auch, welche Ängste wir letztendlich haben, dass uns etwas genommen werden könnte. Und wir spüren auch, mit allen Sorgen sind viele andere Bezüge mit betroffen in unserem Leben. Wir haben nicht nur eine Sorge, sondern viele Sorgen, viele kleine Sorgen, Alltagssorgen, manche größere Sorgen. Und wenn eine Sorge erledigt ist, dann wächst schon gleich eine weitere in uns auf. Diese Seelenmarter, der kann man anscheinend nicht entfliehen. Das ist Jesus auch bewusst. Er hatte seine Jünger vor sich bei der Bergpredigt, die sind ihm nachgefolgt. Die haben zunächst einmal die Güter dieser Welt hinter sich gelassen. Und trotzdem scheint es ein ganz wichtiges Thema gewesen zu sein. Wie kriegt man denn die Sorgen in den Griff? Wie kann man der Sorgengeißel entkommen, so könnte man auch sagen. In einer alten Geschichte, einer Legende, die ich jetzt weitergeben will und die, glaube ich, in dieser Hinsicht ganz wichtig ist oder uns was Wichtiges verdeutlichen kann, da wird erzählt, wie eines Tages die Teufel ganz ratlos beieinander waren. Denn sie wälzten schon seit geraumer Zeit einen einzigen Gedanken hin und her: Wie schaffen wir es nur, die Christen von ihrem Glauben abzubringen und abzuhalten? Da kommt einer der Teufel auf eine gute Idee und sagt: Ich hab's, wir machen den Christen weiß, Gott ist nur ein menschlicher Gedanke, den gibt's gar nicht. Dann haben wir leichtes Spiel mit ihnen. Reinicke, der Teufel, nickten, stimmten zu. Ja, das müsste doch klappen. Aber ein erfahrener Teufel bleibt skeptisch und sagt, das wird nicht gehen. Was die Christen mit Gott erleben, das geht so tief in ihr Innerstes ein. So ein plumper Trick wird niemals funktionieren. Und obendrein wissen wir Teufel auch, dass es Gott gibt. Und wovon man selber nicht überzeugt ist, das kann man anderen ganz schlecht vermitteln. Also grübeln sie weiter nach. Dann sagt einer, wir versuchen die Christen mit Leid und Kummer zu überziehen. Das wird sie mürbe machen. Das lässt sie an der Liebe Gottes zweifeln. Aber da werden auch schon wieder einige ab und sagen, nein, wie oft haben wir das schon versucht? Und jedes Mal hat es die Christen eigentlich nur noch tiefer in ihren Glauben gegründet, immer noch näher zu Gott hingezogen. Dieser Vorschlag taugt nicht. Und dann kommt einer der jüngsten Teufel auf den glorreichen Gedanken, wir beschütten das Herz der Christen einfach mit großen und mit kleinen Sorgen. Tag und Nacht werden die Gläubigen dann mit ihren Sorgen zubringen, darüber ganz mutlos werden. Und je mehr sie Sorgen haben und je mehr sie an ihre Sorgen denken, umso weniger Zeit haben sie, auf Gott zu hören, sich ihm zu widmen. Was wäre uns denn lieber als das? Begeistert sprangen die anderen Teufel auf, stimmten einmütig diesem Vorschlag zu und seitdem sind sie unterwegs, um die Christen mit Hilfe von Sorgen an ihrem Gott irre zu machen. Eine Legende, was frei erfunden ist, eine Geschichte. Aber ich denke, in dieser Geschichte zeigt sich ganz deutlich, was Sorgen eigentlich bewirken. Oder ja, der tiefe Sinn, was gedankliche Zweifel nicht kann, was Kummer, was Leid auch nicht schafft, das gelingt der Sorge, dass nämlich unser Band zwischen Gott und uns Menschen, uns Gläubigen, immer weiter wird, immer dünner wird, immer lockerer wird und auf einmal ist es ganz gelöst. Das schaffen die Sorgen. In unseren Sorgen, da wohnt eine unheimliche, eine teuflische Kraft. Und deshalb gefällt mir diese Geschichte auch so gut, weil diese teuflische Kraft da so zum Ausdruck kommt. Sorgen können einen Menschen innerlich aushöhlen und ich denke, jeder von uns hat seine eigene Geschichte damit. Wir kennen ja den schönen Satz aus dem 1. Petrusbrief, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schöner Satz, schwierig zu machen. Ich habe den gesamten Zusammenhang hier mal uns vor Augen geführt. Und da kommen die Teufel nämlich auch ganz schön vor. Der weitere Textzusammenhang, der spricht davon, was da mit den Sorgen geschieht oder was Sorgen bewirken. Nach der Bibelübersetzung Neues Leben, Bibel, da heißt dieser Satz, überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Und dann geht es weiter direkt im Anschluss. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Ihm sollt ihr durch einen festen Glauben widerstehen. Macht euch bewusst, dass alle Gläubigen in der Welt diese Leiden durchmachen. Die teuflische Macht der Sorge. Wie herauskommen? Jesus fordert auf, wir werden es gleich lesen, sorgt euch um nichts, weil ja Gott euer Vater ist. Aber lesen wir mal im Zusammenhang, was er zur Sorge sagt und was das auch mit dem Reichtum zu tun hat und mit dem, woran wir unser Herz hängen. Weil wir da nicht frei sind für Gott, das ist ja genau das, was dem Teufel am besten gefällt. Wenn wir nicht frei sind für Gott, wenn wir uns Gedanken machen um die Dinge unseres Lebens, um den Reichtum in dieser Welt, da haben wir gleich die Brücke zu den Sorgen, denke ich. Sorge und Vertrauen. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben. Darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schau die Vögel an. Sie müssen weder säen noch ernten noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Damit man diesen Gedanken ein bisschen verinnerlichen kann, kommt hier ein Vögelchen, um einem das bewusst zu machen. Die Vögel, die haben wenig Sorge um das, was in Zukunft geschieht, sondern die leben in den Tag hinein und schauen, was da kommt. Jesus fährt fort. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an und wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, die heute aufblühen und schon morgen wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist so klein. Auch hier ein Blick in ein schönes Lilienfeld. Und wir gehen nochmal weiter in den Gedanken, die Jesus weitergibt. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Und dann der letzte Satz in diesem ganzen Zusammenhang, so dass wir eine Zusammenfassung oder wie eine Grundregel über unser Vertrauen zu Gott. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Sorgt nicht. Jesus ist da ganz unmissverständlich. Durchbrecht die Spirale eurer wachsenden Glaubenslosigkeit. Selbstgemacht aus der Sorge, die eigentlich schon längst entmachtet ist, entthront ist. Denn ihr dürft doch wissen, Gott selber ist euer Vater. Er kümmert sich um seine Kinder. Er weiß, was ihr braucht. Er gibt es euch zur rechten Zeit. Alles andere ist heidnisch, ist eine Loslösung von Gott. Rechnet nicht mit ihm. Bleibt fixiert auf unsere eigenen menschlichen Möglichkeiten und bleibt letztendlich verhaftet in unserem Unvermögen. Und wer könnte schon an sein Leben einen Augenblick hinzusetzen, wird er übersetzt, seines Lebens eine Länge, eine Spanne zusetzen. Wie sehr man sich da auch bemüht, das ist nicht möglich. Leben zusetzen, Leben schenken, Leben geben, ewiges Leben geben, das kann nur Gott. Entgegen all eurer Sorge erkennt der Glaube, dass wir von Gott ganz und gar restlos abhängig sind, sorgt deshalb nicht. Das ist deshalb der Ratschlag von Jesus und es ist nicht nur ein gut gemeiner Ratschlag, es ist vielmehr so etwas wie ein Befehl für die Nachfolge, sein Gebot der Nachfolge, sich nicht zu sorgen um die Dinge dieser Welt und niemals in Gefahr zu geraten, sein Herz an irgendetwas hinzuhängen. Jesus erteilt da keinen Freibrief dafür, jetzt einfach so flott und unbeschwert in die Zeit hineinzuleben, in den Tag hineinzuleben, unbekümmert zu sein, das sicherlich nicht. Jesus hat den Glauben ja auch ganz anders vorgelebt. Er kümmert sich um die Menschen, um ihre Anliegen. Er redet oft mit den Jüngern über die Zukunft. Er nimmt Verantwortung wahr vor Gott und vor den Menschen. Aber beim Sorgen, das Jesus hier strikt verbietet, da tritt eben zu unseren Gedanken über die Zukunft, über unsere Dinge, die wir, mit denen wir umgehen, immer auch die Angst dazu, es könnte uns etwas genommen werden. Und vor unserem geistigen Auge zieht dann auch vorüber, was denn passieren könnte, was uns wohl erwarten wird. Und da legen wir uns Lasten auf, die es gar nicht braucht. Heute ist heute. Die Belastungen des gegenwärtigen Tages sind genug. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen, verspricht Jesus. Das sollen wir nicht vorwegnehmen. am morgigen Tag wird vieles vielleicht ganz anders laufen, als wir es uns ausmalen, als wir es uns denken, als es unsere Fantasie sich irgendwie vorstellen kann. Wer sich sorgt, der kann das Kommende nicht besser bewältigen. Die Zukunft wird um keinen Deut leichter werden, aber die Sorgen, die rauben uns die Kraft und die rauben uns auch den Glauben. Kein Gewichtheber käme auf die Idee, sich im Vorbereitungsraum das Wettkampfgewicht aufzulegen zu lassen und zu schauen, ob es denn schafft, wenn es dann zum Wettkampf rausgeht. Nein, mit ganz leichten Gewichten hält man sich ein bisschen warm und dann, wenn der Wettkampf so richtig im Gang ist, dann ist das Supergewicht gefragt. Dann kann man die Last bewältigen. Es wäre ja völlig kurzsichtig, wenn man denkt, na, jetzt muss ich das mal ausprobieren, ob ich das schaffe. Und dann schaffe ich das vielleicht in meinem Vorbereitungsraum und wenn es dann darauf ankommt, dann fehlt die Kraft dazu. So ist es auch mit den Sorgen. Es gilt heute, den heutigen Tag zu bestehen. Und mehr als die Last dieses Tages brauchen wir nicht zu tragen. Wir waren in diesem Jahr im Urlaub in den Niederlanden, Holland, so zwischen Rotterdam und Amsterdam. Und ganz in der Nähe liegt der Ort Haarlem. In Haarlem ist das Corrie ten Boom-Haus. Da hat die Familie von Corrie ten Boom gewohnt. Und wir hatten dort einen Besuch und eine Führung erlebt in dem Haus und sind nochmal ganz, ganz neu auch in die Geschichte von der Corrie ten Boom eingetaucht. Das ist ja ungeheuer beeindruckend. Manche Dinge habe ich noch gar nicht so realisiert und gewusst, dass also in mehreren Generationen die Familie ten Boom schon gewirkt hat und der Großvater oder denke sogar der Urgroßvater schon Bibelstunden in dem Haus abgehalten hat und ein Gebet für Israel gepflegt hat. Und ja, als die Nationalsozialisten dann die Niederlande besetzt hatten, hat die Familie selbstverständlich sich für Juden eingesetzt. Insbesondere eben Corrie und ihre Schwester Betsy zusammen mit ihrem Vater. Und hat Juden geholfen, dass sie aus den Niederlanden weitergekommen sind, flüchten konnten. Also über 1000 Leute hat man helfen können und unter anderem auch Juden verstecken können in dem Haus, die auch unentdeckt geblieben sind. Selbst bei einer Razzia konnten die gerettet werden. Aber die Corrie und ihre Schwester Betsy sind verhaftet worden, auch ihr Vater kam ins Konzentrationslager. Es gibt ganz viele interessante Geschichten, was sie da alles mit Gott erlebt. In ihrer Lebensgeschichte berichtet sie dann aber, wie sie schon als Kind sich oft mal die Frage gestellt hat, wie ist es eigentlich, jetzt kann ich gut an Gott glauben, alles ist wunderbar, mir geht's gut, das Leben ist schön, aber wenn das mal anders sein wird, wenn Schwierigkeiten kommen, Belastungen kommen, werde ich dann immer noch an Gott glauben können? Und dann nimmt sie der Vater auf den Schoß und sagt ihr, Corrie, wie ist das, wenn wir verreisen? Wann kaufen wir uns da die Fahrkarte? Und dann sagt die Corrie, ja, die Fahrkarte kaufen wir uns dann, wenn der Zug fast fährt, also im Bahnhof, wenn wir abreisen, bevor der Zug fährt, da kaufen wir uns die Fahrkarte. Und dann sagt der Vater, genauso ist es auch mit den Belastungen oder mit den Schwierigkeiten im Leben. Gott gibt uns keine Kraft auf Voraus, sondern dann, wenn wir sie brauchen, dann wird sie da sein. Für dieses grenzenlose Vertrauen auf Gottes Fürsorge, die dann auf jeden Fall da ist, wenn wir sie brauchen, sind uns die Vögel und der Himmel und die Lilien auf dem Feld ein großes Vorbild. Deshalb habe ich es in der Präsentation auch mit einem Bild gewürdigt, die Vögel und die Lilien. Vögel, die breiten ihre Flügel aus, die schwingen sich sorglos in die Luft. Gott lässt für sie das Nötige wachsen. Die machen sich keine Gedanken. Wir können zwar nicht in das Gehirn eines Vogels hineinschauen, aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich großartig Gedanken machen, was da dann wächst und wo ich dann das nächste Futter herbekomme. Und die Lilien, die haben von Natur aus ein prächtigeres Gewand als der prunkvolle König Salomo in seinem ganzen Hofstaat. Nur einen Sommer stehen die Blumen auf dem Feld. Sie verwelken, sie verdorren Und Gott hat sie bis ins Kleinste hinaus ausgestaltet, schön gemacht. Verschwenderisch geht Gott um mit seinen Gaben jeden Tag neu. Und wir Menschen, wir sind mehr. Wir sind mehr als Vögel und Lilien. Unser Leben ist mehr als Nahrung und Kleidung. Mehr als die von uns oft so elementar empfundene Sorge. Doch dass Gott für uns sorgt, das kann uns eigentlich nur Jesus sagen. Denn in ihm ist der lebendige Gott zu uns gekommen auf die Erde, weil er eben unser kleines Leben liebt. Und so schließt Jesus das Kleine aus dem Größeren. Ist nicht das Leben eben mehr als Nahrung, mehr als Kleidung? Jesus macht klar, Gott hat uns sein ganzes, sein komplettes Leben anvertraut, geschenkt, geschaffen. Ihr habt euch ja nicht selber auf die Welt gebracht. Und alles, was ihr seid, ist Gabe, ist Geschenk von vornherein. Und der euch das Leben geschenkt hat, der schafft es auch, dieses Leben zu versorgen, euch die erforderlichen Mittel zu geben. Einzige Voraussetzung, vertrauen müsst ihr Gott. Ihm euer Leben anvertrauen. Sorgen einfach loslassen ist nicht einfach. Eine lebenslange Aufgabe, aber Jesus will es so, dass wir in der Nachfolge die Sorgen Sorgen sein lassen und sie Gott übergeben, wie es im ersten Petrusbrief auch heißt. Wir können nicht verhindern, dass die Sorgen wie Vögel um uns im Kopf fliegen, so hat Martin Luther einmal gesagt. Aber wir können verhindern, dass sie auf unseren Köpfen Nester bauen. Bete, glaube und lass Gott sorgen. Ja, das ist tatsächlich der richtige Umgang mit den Sorgen, so wie es Jesus will. Alle unsere Sorgen auf Gott werfen, auf ihn, er sorgt für uns. Da bei ihm, da sind die Sorgen am besten aufgehoben. Und weil ich denke, es ist immer gut, wenn man auch was Praktisches in der Hand hat, darf sich jeder am Ende unseres Bibellesens mit Gewinn einen Sorgenübergabevertrag mitnehmen. Der hat mir schon oft ganz viel geholfen. Vielleicht kennt ihn auch einige. Ich habe den Sorgeübergabevertrag auch schon öfter mal weitergegeben. Da sind 5 Paragraphen drauf zu sehen, wie man mit den Sorgen umzugehen hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es Bibelworte zum Auswendiglernen, wo es um die Sorgen geht, dass wir sie eben auf Gott schieben sollen. Bei ihm sind sie gut aufgehoben. Und das Geniale an diesem Sorgeübergabevertrag ist, man kann da draufschreiben, um welche Sorge es geht. Und dann gilt er mit Unterschrift und Datum. Und wie der Jurist schon schön sagt, pacta sunt servanda, also Verträge müssen eingehalten werden. Wir sind aufgefordert, die Sorgen loszulassen. Und Gott steht aber auch in der Pflicht, diese Sorgen noch zu übernehmen und sie für uns zu lösen. Also eine ganz interessante Geschichte. Probiert es aus. Dieser Vertrag kann eine große Hilfe sein. Paragraph 1, ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen und verliere alle weiteren Bearbeitungsrechte. Paragraph 2, er übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste Erledigung auf. Paragraph 3, die Anzahl der übertragenen Sorgen ist unbegrenzt. Dann gibt es in Paragraph 4 eine Rückgabesperrklausel. Wenn man sie übertritt, ist man zu einem Gebet verpflichtet, damit dieser Vertrag wieder in Geltung kommt. Und dann gibt es noch ein paar die Ausführungsbestimmungen, die sind immer am Schluss von einem solchen Vertrag genannt. Also lest euch das immer durch und vielleicht kann das eine ganz praktische Hilfe sein, mit den Sorgen umzugehen. Weil ich die Sorgenvögel, die schwirren um unseren Kopf und am schwierigsten ist es, wenn die Sorgenvögel schon irgendwie mit dem Nestbau begonnen haben, aber gerade dann ist dieser Sorgeübergabevertrag eine ganz wichtige Angelegenheit. Wer das ernst nimmt, hört auf, Angst und Sorgen zu haben und aus ihnen heraus zu leben. Der beginnt nämlich nach Gottes Reich zu trachten. Gottes Reich ist nämlich das Ende der Sorge. Und wer darauf seine Hoffnung setzt, dem schenkt Gott ganz gewiss das, was er zum Leben braucht. Und er ist reich bei Gott. Ein weiteres Beispiel ist der reiche Kornbauer. Er hat zwar viele Güter, viel Geld, viel Besitz, aber er ist trotzdem arm dran. Dazu hören wir dann im zweiten Teil mehr. Jetzt machen wir Pause. Und man kann sich natürlich auch gern den Sorgeübergabevertrag, den ich außen aufgelegt habe, schon gleich einmal holen und ein bisschen näher sich damit befassen.